Vielen Dank für das schöne, passende Lied, wo uns gerade den Text noch eingesungen hat. Aber auch die Palmzweige, das war für mich ein wunderbarer Willkommen gewesen, schon beim Herlaufen und da wieder. Und gewachsen sind die noch in Israel, sind nachher abgeschnitten worden und eingeflogen worden. Und jetzt dürfen wir es hier als Dekoration. Die Welt ist klein geworden in enger Beziehung. Wir wollen miteinander aus dem Matthäus 21 die ersten 17 Vers lesen. Das ist der Palmsonntag, der Einzug vom Herr Jesus in Jerusalem. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprech: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie euch sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge bereiteten ihre Kleider auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Und die Menge sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb alle heraus im Tempel und die verkauften und kauften und stieß Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm: Hörst du nicht, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Vor bald 2000 Jahren, am Palmsonntag, wie wir ihn heute nennen, das heisst, das war der erste Tag der letzten Woche, wo der Herr Jesus noch auf dieser Erde war und umhergegangen ist, wie wir, in Fleisch und Blut. Er hat seinen Jüngern dreimal die Überlieferung gegeben und hat ihnen gesagt, was auf ihn zukommt, seine Verwerfung, sein Leiden, sein Tod. Aber nachher hat er auch gesagt, dass er eine Woche später, also wieder am ersten Tag, aber von der kommenden Woche, wird auferstehen. Und wenn wir Geschichten lesen im Zusammenhang des Evangeliums, sehen wir, dass die Jünger das eigentlich erst im Nachhinein so richtig einordnen und tischen können. Also im Moment, wo das Ganze passiert ist, haben sie oft mehr Fragen gehabt als etwas anderes. Jetzt, ich will den ersten Teil, will ich vor allem auch so ein bisschen über die Nachfolge machen, über die Jüngerschaft. Es ist ja immer wieder die Frage, was für, oder wo legt man den Schwerpunkt bei diesen Geschichten, die alle Jahre sich wiederholen. Und wenn wir jetzt ein bisschen über die Jüngerschaft dann reden, möchte ich einfach betonen und auf den Unterschied hinweisen. Man tut jemandem mal sagen, das war gesetzlich gewesen. Und wir laufen manchmal Gefahr, dass man die Heiligung und das Gesetzlichsein nicht sauber auseinander nimmt. Und dann, wenn wir den Eindruck haben, das war gesetzlich gewesen, müssen wir gleich auch fragen, oder hat die Bibel in diesen Punkten über die Heiligung geredet? Und dann die Heiligung ist schon auch, das sind Fakten, das sind Tatsachen, wo er uns sagt, wenn er es will oder wenn er es will haben. Und dann können wir das als gesetzlich abtun und können sagen, geht mir nichts an, ich habe Freiheit. Oder wir können sagen, ich lasse mir das sagen. Wir wollen in der Heiligung leben, in der Nachfolge vom Herrn Jesus. Weil er sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen im Hebräerbrief. Jetzt für mich fängt das schon interessant an, als er in die Nähe von Jerusalem gekommen ist, in Betfage, da ist so ein Nachbardörfli, das ist nicht weit von Jerusalem weg, hat er zwei Jünger geschickt und hat ihnen einen Auftrag gegeben. Der Anfang vom Herrn Jesus jetzt, von seinem Ende, ist wieder typisch. Es ist wieder der Anfang bei der Geburt. Das ist unscheinbar passiert. Es ist mit Leuten passiert, mit wahrscheinlich nicht einer höheren Ausbildung. Wir wissen nicht, um welche zwei Jünger dass es da gegangen ist. In keinem von den Evangelien stehen die Namen von diesen zwei. Also Gott hat das nicht für nötig gefunden, uns zu übermitteln, welche zwei das der Herr Jesus geschickt hat. Uns würde das manchmal noch so ein bisschen interessieren, zwischen den Zielen, aber oft sind so Sachen in den Bibeln weggelassen. Aber was mich beeindruckt, ist, je mehr dass es nachher aufs Ziel zugegangen ist, auf die Kreuzigung zu, sehen wir, der Herr Jesus hat geführt und verfügt. Also er hat ganz klar die Führung übernommen. Jetzt gibt er diesen zwei Jüngern, gibt er den Auftrag, ins Nachbardorf zu gehen. Und dort am Eingang sind zwei Esel, eine weibliche Eselin und ein Fohlen dabei. Sie sollen das losbinden und ihm bringen. Und dann sagt er, und wenn er eine Frage überkommt, was ihr da macht, weil er ja in dem Sinn nicht der Besitzer ist, einmal nicht der Irrt ist, dann sagt ihm, dass er das bedarfe oder brauche. Sagt ihnen einfach, ich brauche das, der Meister oder der Herr braucht das. Das zeigt mir bereits etwas von dem, was wir oft ein bisschen wenig berücksichtigen. Sind wir uns bewusst, dass wir auf dieser Erde mit allem, was uns anvertraut ist, und uns ist in der Schweiz viel anvertraut worden, wir sind nur Verwalter. Wir haben einen über uns, der über dem Ganzen ihm gehört. Und da gibt er uns bereits so ein Beispiel. Also die Eseli, die haben den irdischen Besitzer gehabt, die haben dem gehört, aber der oberste Besitzer, der Verwalter, ist Jesus gewesen, ist Gott selber gewesen und darum hat er über die können verfügen und der hat die göttliche Autorität gehabt, dass nachher der irdische Besitzer sie ihm geschickt hat. Ist für mich eindrücklich. Aber jetzt möchte ich zu der Jüngerschaft kommen oder zu der Nachfolge und dort ist für mich interessant, was haben die zwei für eine Ausbildung gehabt? Haben die mit den Eseln können umgehen? Haben die eine Schule gehabt bei den Eseln, wenn man die Viecher anpacken muss, wenn man die muss nehmen muss, die können beißen, die können schlagen, die können alles Mögliche machen. Bocken, ja genau. Und wir lesen nichts von dem. Von ihrer Seite keine Frage, keine Diskussion, keine Widerrede. Und heute tut man unter den Jungen viele so, zuerst sagt man, wir wollen gerne, und dann fragen wir, stimmt das für dich? Geht das für dich? Passt das für dich? Oder bist du nicht ganz Person dazu? Und dann tut man all das berücksichtigen. Der Herr Jesus hat all das nicht gemacht. Er hat einen klaren Auftrag gegeben an zwei. Es hat ihn nicht interessiert, wie die reagieren. Er hat einfach von ihnen erwartet, dass sie machen, was er ihnen sagt. Und wie ist es heute bei uns? Wie haben wir es? Oder ich kann schon in der Bibel fragen, der Mose, wo er den Auftrag bekommen hat, das Volk in die Freiheit zu führen. Der Mose war ein top ausgebildeter Mann. Bis 40 ist er am ägyptischen Königshof ausgebildet worden. Der war in den Sprachen ausgebildet, der war im militärischen ausgebildet, der war in allen Fächern ausgebildet, was es damals gegeben hat. Der hat sämtliches Wissen in sich vereint. Und jetzt kommt Gott und sagt, Mose, du musst das Volk in die Freiheit führen. Und das sagt der Mose, ich habe eine schwere Zunge. Ich kann nicht so gut reden, das liebt mir nicht. Das heisst, er hat das Ganze abschüffeln. Wir können zum Jeremia gehen. Der Jeremia, wo er den Auftrag bekommen hat, hat er zu Gott gesagt, ich bin zu jung. Was wollte ich da bei denen sagen? Die sagen, du junger Schnaufer. Und das habe ich schon öppe gehört, auch bei meinen Psych, dass mir ältere Personen sagen, bist du dir bewusst, dass ich dein Vater oder deine Mutter sein könnte? Und damit tun sie mir ganz klar kommunizieren, du musst mir jetzt nicht sagen, was ich machen muss. Auch das ist eine Haltung oder eine Einstellung. Und da ist immer wieder die Frage, wie stehen wir vor Gott? Ist der Auftrag vor Gott? Lassen wir es von ihm brauchen? Stehen wir unter seinem Willen? Tue ich meinen Willen seinem unterordnen? Und dann wird im Ganzen ein Frieden und eine Harmonie sein. Und wenn ich aber im Dienst und im Werk Gottes, in der Gemeinde Gottes, immer wieder den Eindruck habe, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen und ich werde können sagen, was laufe. Dann gibt es früher oder später immer wieder Konflikt. Weil da kommen zwei Willen oder drei Willen kommen aufeinander rauf und dann geht das nicht, das passt nicht mehr. Aber wenn es oberst der Wille ist vom Herrn Jesus und er Sagen hat in meinem Leben und in deinem Leben, wird das Ganze in einer Harmonie und in einem Frieden ablaufen. Wenn wir weitergehen beim Auftrag, hat er auch nicht ihnen offen gelassen, wie oder was. Er hat ihnen gesagt, wo, und er hat ihnen noch gesagt, was sagen. Also der Spielraum, den die zwei Jünger hatten, der war für mich sehr klein, also ganz klein. Er hat ihnen alles vorgekäut. Und auch das wäre heute etwas, wo mir gleich mal jemand sagte, du musst mir also nicht bis ins Detail formulieren, was ich machen muss. Und ich war ja manchmal gleich, dass ich gesagt habe, lass mir du gar keinen Spielraum mehr. Ich will doch selber entscheiden. Oder ich bin selber alt genug, um zu sagen, was, wenn die Frage kommt, wie ich reagiere. Und der Herr Jesus hat da vorgebogen, hat das ihnen gesagt. Gibt es nicht, wenn man so unter seiner Führung ist und im Gehorsam von seinem Auftrag auch eine Ruhe ins Ganze nie? Ich will es von dieser Seite anschauen. Das gibt einen tiefen Frieden und eine tiefe Ruhe. Im Wissen, ich bin im Auftrag vom Höchsten da. Er hat mir sogar gesagt, was sagen. Da kann ich nicht einmal etwas Falsches sagen, wenn ich mich daran halte. Da kommt es auf jeden Fall gut. Da stehe ich unter seinem Sagen, unter seiner Führung. Jetzt gibt er einen dreifachen Auftrag. Er sagt ihnen, geht hin, bindet los und bringt mir es her. Und auch das könnte man geistlich jetzt für uns sehr schön auslegen. Haben wir nicht den dreifachen Auftrag, auch in der heutigen Zeit ganz aktuell? Wir haben um uns herum haben wir viel. Jetzt möchte ich nicht Esel nehmen, sondern Menschen, die manchmal sind wie Esel, die auch gebunden sind, die irgendwo angebunden sind. In Süchten, in Krankheiten, in irgendwas. Und jetzt gibt uns der Herr Jesus auch den Auftrag. Geht her, bindet es los und bringen es zu mir. Wir können sie selber nicht heilen, wir können ihnen nichts machen, aber wir können sie zu Jesus führen. Und bei Jesus ist die Hilfe. Sind wir bereit, diesen Auftrag auszuführen, auch in der heutigen Zeit noch? Oder haben wir auch Ausreden? Ich bin zu jung, ich habe eine schwere Zunge, ich bin für das nicht geeignet und so weiter. Da können wir jetzt wieder die Aufzählungen anschauen. Oder sagen wir einfach, Herr, wenn du mir diesen Auftrag gibst, dann will ich das machen. Dann hilfst du mir. Dann tust du mir den Weg ebnen. Und ich denke gerade, da dürfen wir immer wieder erleben, wie er nachher die Türen auftut. Und dann gibt das für uns selber einen tiefen Frieden. Es zeigt uns einfach, der Herr Jesus hat uns dann gebahnten Weg gegeben. Er hat uns Türen aufgetan. Er hat uns gesegnet und zum Segen lassen. Jetzt komme ich zu dem Vers, wo das letzte Lied eigentlich schon schön eingestimmt hat. Da steht, dass der Gott eigentlich das Ganze so aufgeleist hat mit dem Eseli, dass die Zacharia-Stelle, die Prophetie, die 550 Jahre vorher gemacht worden ist, vor dem Ereignis, dass die erfüllt wird. Und dort sagt der Prophet Zacharia im 9. Kapitel, sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Und jetzt möchte ich noch geschichtlich einen Bogen machen zum Passalam. Der Herr Jesus war das Opferlamm, das Passalam, das vorgeschattet worden ist. Und der Palmsonntag war auch der Tag, durch Jonathan Kahn, ein messianisch gläubiger Jude, sehr schön schreiben, wo die Juden die Lämmer ausgesucht haben und zu ihnen in die Häuser genommen, um sie nachher am Passa zu schlachten. Und jetzt tut da Gott, und ich will das so formulieren, tut Gott sein Lamm, sein Opferlamm, in sein Heim einführen, im Tempel. Das heisst, Palmsonntag ist der Tag, wo Gott sein Lamm, sein Opferlamm, sein Sohn in Jerusalem einziehen lässt, um ihn dann auch nach 4 Tagen zu opfern lassen, dass er tot wird. Und in diesen 4 Tagen ist mit ihm das Gleiche passiert, was mit diesen Passalämmern in diesen 4 Tagen passiert ist. Sie haben müssen schauen in diesen 4 Tagen, dass das tadellose, makellose, fehlerlose Tiere sind. Und sonst hätten sie es müssen wechseln, wenn irgendetwas wäre gewesen. Und all die in Jerusalem, Pharisäer, schriftgelehrtes Volk, die haben in diesen 4 Tagen haben die den Herr Jesus unter die Lupe genommen. Etwas ganz Leids. Der ist geprüft worden auf Herz und Nieren. Und was haben sie am Schluss müssen sagen? Der Pilatus, der der Rechtsprecher, der Führer vom Ganzen dort, der hat gesagt 3-mal, ich finde keine Schuld an ihm. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die jüdische Führung, hat 22 Gesetze müssen brechen, um ihn zu kreuzigen. Auch das redet für uns. Das zeigt uns etwas von dem. Also der Herr Jesus ist geprüft, er ist getestet worden und nachher ist es. Und jetzt möchte ich aber da bei diesen 2 Wörtern stillstehen. Siehe, dein König kommt zu dir. Das ist ganz persönlich. Das ist nicht irgendein König. Der englische König, der kam. Und das Psyche würde machen in der Schweiz. Zu ihm hätte ich keinen Bezug, gar nichts. Der wird mich auch nicht sehen. Da bin ich viel zu wenig hoch oben, für das er das Interesse hat, mich zu sehen. Aber jetzt da ist es von einem ganz persönlichen König geschrieben, der Herr Jesus will dein König sein und mein König in meinem Leben. Dein König kommt zu dir. Und jetzt ist wieder die Frage, habe ich ihm die Herrschaft über mein Leben übergeben? Oder sitze ich noch auf dem Thron? Wer sitzt in meinem Leben und wer sitzt in deinem Leben auf dem Thron? Haben wir den Thron geräumt und haben dem Herr Jesus gesagt, du kannst bei mir auf den Thron kommen, du hast über mein Leben vollkommene Verfügung. Oder habe ich in meinem Leben gewisse Bereiche ausklammert? Er kann schon kommen und ich habe ihn gern bei mir. Aber, und dann kommt etwas, wo ich sage, dort und dort muss er mir jetzt nicht reinreden. Das weiss ich selber, wenn ich es will. Und dann entscheide ich dort selber. Können wir uns einen König vorstellen, der einen Kompromiss eingeht mit seinen Angestellten? Was würde ein irdischer König sagen, wenn der mir einen Auftrag gibt und ich ihm würde sagen, komm, vergiss es, da muss man jetzt nicht reinreden. Dann würde er sagen, wenn wir es im Alten Testament vom Buch Esther sehen, vom Haman, führt ihn ab, tünt ihn an Galgen, Ende ist abgeschlossen. Und von dem her gesehen, ist das für mich eine tiefe Aussage wieder. Und es soll uns nicht schwerfallen, ihm nachzufolgen. Warum? Er hat es uns vorgelebt. Und das ist für mich wieder eindrücklich. Er hat als ewiger Schöpfer, Himmel und der Erde, als ewiger Sohn Gottes, hat er die Herrlichkeit verlassen, ist Mensch geworden, er hat sich erniedrigt und ist am Schluss als Kreuz von Golgatha gegangen. Von dem her gesehen, hat er mehr wieder alles Recht, über uns König zu sein. Weil er den Weg, den er von uns erwartet, den Weg ist er selber gegangen, er hat dort den Weg für uns geebnet, er hat für uns den Weg gebahnt. Und von dem her gesehen, ist es wichtig, dass wir auch, was unsere Kinder, unsere Enkel anbelangt, einfach auch ihnen das Opfer und die Opferrolle, aber nicht im negativen Sinn, das Opfer ihnen lieb zu machen. Dass sie nicht im Leben einfach immer alles bestimmen können und sagen, was sie wollen, sondern dass wir ihnen auch den Verzicht auf etwas lieb machen. Oder sagen, das machen wir jetzt nicht so. Oder das wollen wir nicht so. Dass wir da die Grösse und den Mut haben, anzustehen und einfach auch eine gewisse Front zu bieten. Jetzt möchte ich noch wegen dem König zum Thema kommen, das Thomas bereits angeschnitten hat. Wir haben nicht miteinander abgesprochen, aber vor einem Jahr, und das ist kürzlich wieder in unsere Hände gekommen, hat Samuel Evert einen ganz guten Bericht geschrieben in der Gemeindegründung, in dem Heftchen, über die Medien. Der Christ und sein Smartphone. Und dann hat er dort 4 Punkte, das sind manche Seiten, die er geschrieben hat. Und der erste Punkt war, gib mir deine Zeit. Und das sind heute Medien. Und er sagt dort, dass der Durchschnittsbürger, es ist von Deutschland geschrieben, aber ich denke, wir sind in der Schweiz nicht positiver, es wird da ganz ähnlich sein, der Durchschnittsbürger von Deutschland zwischen 17 und 18 Stunden in der Woche am Smartphone ist. Das heisst, 2 ganze Arbeitstage pro Woche ist der Durchschnittsbürger am Handy. Und jetzt muss mir einer sagen, das beeinflussen nicht. Das können wir nicht einfach wegstecken. Da, was wir so viel Zeit investieren, das prägt und beeinflusst uns. Und darum haben wir manche Fragen beantwortet von der Unverbindlichkeit, vom Individualismus und all die Phänomene, die heute kommen, auch in Gemeinden. Da muss ich sagen, das kommt von dort. Da haben wir die Antwort. Aber, und da wollen wir uns jetzt wieder bewusst sein, unsere Zeit ist ihm. Und wir werden immer mal Rechenschaft müssen ablegen, was wir mit seiner Zeit gemacht haben. Und von dem her gesehen, wenn wir uns prüfen und dann auch dort bei den Kindern oder bei den Enkeln versuchen, Einfluss zu nehmen, positiv. Und da erschüttert es mich. China, ein Land, das antichristlich ist, bis zum Äußersten, wo Christenverfolgung ist. Und sie ein Smartphone in der Nacht für Jugendliche bis 18 gesperrt. Z'Abend um 10 Uhr bis am Morgen um 6 Uhr haben die keinen Zugang. Ist zu. Da ist ja jeder registriert und das ist zu. Und den Tag durch wollen sie es reduzieren, dass gar nicht viel bis 18 Uhr, dass sie nicht viel Zeit haben können investieren. Und was ist das Argument von dieser chinesischen Regierung für die Entscheidung? Das ist im letzten September ist das passiert, ist der Entscheid gefällt worden. Die Verdummung der Jugend. Das hat mir zu denken gegeben. Und wir in unseren christlichen Ländern gehen da blauäugig rein und sagen, das ist kein Problem, wir haben es im Griff, wir überwachen es und so weiter. Das Zweite, gib mir deine Seele. Der Herr ist ein ehemaliger ranghoher Google-Manager. Er ist nachher ausgetreten, weil er mit der Entwicklung nicht mehr mitgegangen ist. Er sagt, das Smartphone sei Hirnkidnapping. Und nachher sagt, das Smartphone bezeichnet er als Spielautomat in der Hosentasche. Gib mir deine Seele. Auch da wieder, wer ist Herr auf meinem Thron? Bin ich's oder ist es Jesus? Der dritte Gedanke, den er hat, gib mir deine Gedanken. Das habe ich bereits ein bisschen erwähnt. Ich kann nicht stundenlang oder tagelang andere Sachen beeinflussen und das Gefühl haben, meine Gedanken bleiben rein. Die sind unbelastet. Das wird mich belasten und mitsteuern. Und gib mir deine Ruhe, ist der letzte Gedanke. Und da sind wir wieder bei einem Thema, das heute sehr aktuell ist. In den Medien, das hat der Thomas auch gesagt, die strahlen nicht eine Ruhe und den Frieden aus. Dass wenn wir die viel konsumieren, dann werden wir so richtig gemütlich und können uns zurücklehnen und sagen, wunderbar, wie das alles kommt. Aber wenn ich die Bibel nie schaue, dann kann ich das erleben. Da innen sehe ich einfach, Gott hat die Fäden in der Hand. Er steuert das ganze Weltgeschehen und er wird immer und überall das letzte Wort sprechen. Und von dem her gesehen, wenn wir uns fragen und wenn wirklich dem Herr Jesus in unserem Leben der erste Platz lassen, wenn ihm den Thron übergeben, dein König kommt zu dir. Wir wollen ihm eine offene Tür geben in unser Leben hier und einfach dann immer wieder fragen, Herr, ist das dienlich? Bringt es mich weiter? Oder schadet mir das, was ich jetzt machen will? Wenn ich wieder zurück zu diesen Jüngern komme, zu diesen zwei, die die Esel sind geholt, die zwei, und nachher überhaupt auch ihre Nachfolge zum Herr Jesus gegangen sind, das eine, das sind ja Fischer gewesen, und die haben das Fischereiunternehmen gehabt, der Petrus und sein Kollege. Also, die haben eigentlich eine gute Zukunft gehabt. Und jetzt kommt Jesus und sagt, folgt mir noch, ich mache euch zum Menschenfischer. Was haben die aufgegeben? Ihre Existenz, sie haben alles aufgegeben. Ihre Zukunft haben sie aufgegeben, ihren Einfluss haben sie aufgegeben, ihr Ansehen haben sie aufgegeben. Sie sind einem nachgefolgt, wo sie nicht einmal gewusst haben, ob der sich versorgen kann, wenn ich es jetzt menschlich spreche. Weil der selber war ja nicht reich, er hatte nichts, er war auch arm, aus einer armen Familie. Aber sie haben den Schritt gemacht. Sie haben Gott auf ihren Thron gelassen und sie sind nicht enttäuscht worden. Er hat sie letztlich als wertvolle und brauchbare Werkzeuge ist er mit ihnen ans Ziel gekommen. Jetzt, wenn ich in den zweiten Teil noch kurz hingehe, bevor ich nachher zum dritten noch zwei, drei Gedanken sage, ist nachher der Einzug in Jerusalem, wo sie unterwegs sind und das Hosianna rufen, dem Sohn Gottes. Hosianna, hilf doch Herr, bedeutet das. Hilf doch Herr. Aber es ist auch ein Lobgesang. Und von dem her gesehen, denke ich, will ich, dass man heute mehr Hosianna ruft, wie uns eine Breite gerade. Ich will nicht etwas Charismatisches in die Gemeinde bringen, da wird die richtig verstanden sein. Aber einfach der Ruf selber gefällt mir. Die zeigen eine Abhängigkeit auf Gott. Gott, hilf mir. Hilf du mir. Das ist Hosianna. Und dann sind sie eingezogen und da sehen wir, und ganz Jerusalem ist mitgezogen. Es hat eine Bewegung gegeben, ein Tumult. Und ich denke, wenn da die römischen Medienleute dabei sind, sind die eben auf Einzelne zu und gesagt, du, um was geht's da? Was ist da los? Wer ist das, was die so verehren? Und dann haben ihnen die gesagt, ich habe über das einmal geredet, auch an einem Ort, haben die gesagt, das ist der Sohn Davids gepriesen und es ist ein Prophet von Nazareth in Galiläa. Sie sind nicht weiter darauf eingegangen und ich denke, dort ist einfach wieder der Schluss zu der Prophetie, all das, das hat ihnen gefehlt, das Wissen. Und jetzt ist einfach bei mir die Frage, wenn mich jemand fragt, wer ist Jesus oder was hast du immer mit Jesus, sage ich ihm, das ist mein Erlöser, das ist die liebste Person, die ich kenne, das ist mein nächststehender Freund. Oder habe ich gerade lieber, wenn sie mich nicht fragen, meine Beziehung zu Jesus. Über Gott kann ich mit jedem reden, aber über Jesus, das scheidet ja dann. Das gibt sofort Grenzen, da wird sofort wird geschieden. Und jetzt ist sein erster Gang nachher, als er in Jerusalem gekommen ist in den Tempel. Er ist dort hingegangen und dann steht, hat er wieder, wie im Johannes 2, hat es bereits einmal gemacht, im ersten Jahr von seinem öffentlichen Auftreten. Und jetzt am Schluss von seinem öffentlichen Auftreten geht er wieder den Tempel räumen. Es hat einen kleinen Unterschied. Das erste Mal, als er es gemacht hat, vor 3 Jahren, steht nichts von einer Räuberhöhle. Es war dort noch Stufen feiner gewesen. Und jetzt ist die Steigerung weitergegangen. Das heisst, etwas Gottloses, etwas Antichristliches, das einzieht ins Haus Gottes oder in eine Gemeinde, das bleibt nicht stehen, das tut sich weiterentwickeln. Das wird immer negativer. Und von dem her gesehen, muss jetzt der Herr Jesus sagen, am Schluss von seinem Ableben, er tut den Tisch der Wechsler umstoßen, die Stühle der Taubenverkäufer, der Taube selber macht dann nichts, das sind liebe Tiere, die können nichts dafür. Aber die Stühle von ihnen stoßen darum. Die Taube wird er vielleicht freigelassen haben, das weiss ich nicht. Und dann sagt er, mein Haus ist ein Betthaus, soll es sein, und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Warum kommt er zum Schluss von einer Räuberhöhle? Was hätte im Haus Gottes müssen passieren? Was wäre dort eigentlich gewesen? Ist das nicht der Ort, wo die Propheten sagen, wo die Lahmen, die Kranken, die Minderbemittelten, einfach das Volk, das keine Hilfe hat, keine Orientierung, kann herkommen und ihnen wird dort geholfen im Auftrag Gottes. Und jetzt ist etwas anderes passiert. Jetzt haben die dort drin Tier verkauft für den Opferdienst, für das Passalam. Das heisst, es hat jedes Passalam hat müssen von einem Priester beglaubigt werden. Das hat können geopfert werden. Und die Priester, und einfach wenn einer mit einem eigenen Lämmchen gekommen ist, haben sie ihm gesagt, ja, das sieht nicht mehr gut aus, Thomas. Das musst du anders nehmen. Wir verkaufen dir eins. Und dann ist das zum 5-fachen Preis ist das verkauft worden. Das heisst, es hat jeder mit einem dicken Portemonnaie müssen kommen und von dem Geld haben Priester und Pharisäer und Verkäufer, die haben all Profit gemacht. Und darum ist das eine Mördergrube gewesen. Die Armen sind ausgeschlossen gewesen, die haben keinen Platz und keinen Zutritt mehr gehabt, die Kranken nicht mehr. Aber die anderen, die Geld haben gehabt, haben dort ihre Opfertiere können kaufen, um das Prozedere nachher durchzuführen. Welche Tragik. Und darum gefällt es mir nachher, wo der Herr Jesus den Tempel geräumt hat, ist das nachher sehr schnell gegangen, im Vers 14 steht, und es kamen Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Da ist der Gottesdienst irgendwie wiederhergestellt worden. Die haben wieder Zuflucht bekommen für die, die es eigentlich gewesen wäre, für die, die der Tempel gewesen wäre. Und er ist ihnen begegnet. Er hat sie geheilt, er hat sie aufgerichtet, ermutigt. Und das ist vollends das letzte Einpünktchen gewesen, das für die Schriftgelehrten und die Pharisäer noch gefehlt hat. Jetzt ist das Todesurteil definitiv gefällt gewesen. Die sind vor Neid fast vergangen. Jetzt hat der, der mit dem riesen Aufwand und Zulauf in Jerusalem eingeritten ist, auf einem Eseli, jetzt macht er noch das. Der nimmt denen die totale Show. Die sind irgendwo sind die auf die Seite gestellt, nutzlos, sinnlos auf der Seite. Und darum ist nachher das Todesurteil und all die Fragen, all die Verhandlungen, die da kommen, die sind nachher gelaufen. Jetzt, was mir auch noch gefällt, und mit dem möchte ich schliessen, wo hat er übernachtet? Hat er in dieser Räuberhöhle, die er jetzt zwar aufgeräumt hat, hat er übernachtet? Nein. Er ist zu der Stadt aus und ist dort zu einer Familie, wo er schon früher einen herzlichen, freundschaftlichen, auch einen geistlichen Bezug hatte und ist dort übernachten. Hat sich dort können erlaben wieder, erquicken, austauschen und ist ermutigt worden. Auch da ist er unser Vorbild. In jeder Beziehung dürfen wir gerade aus dieser Geschichte heraus Mängs nehmen und Schönes nehmen. Und ich will schliessen einfach mit einer grossen Dankbarkeit, dass der Herr Jesus den Weg gegangen ist für uns alle, für dich und mich. Es muss niemand heute Morgen hier innen sein und müsste wissen, dass für ihn der Himmel nicht offen wäre. Wenn wir ihn als unseren Retter angenommen haben, wenn er in unserem Leben auf dem Thron sitzt, wenn wir ihm die Herrschaft von unserem Leben übergeben haben, dürfen wir wissen, in dem Moment, wo ich auf dieser Erde die Augen zutue, werde ich bei ihm sein in alle Ewigkeit. Und das ist eine wunderbare Perspektive und die wünsche ich für uns alle. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du den schwierigen Weg gegangen bist, auch am Palmsonntag. Es war dir bewusst gewesen, was kommt. Du hast es gewusst, dein Weg war festgelegt gewesen, Herr Jesus, und trotzdem bist du ihn gegangen. Du bist ihn mit einer Zuversicht gegangen, mit einer Ruhe gegangen, aber auch mit einer Klarheit. Danke auch für das ewig gültige Opfer, das du vollbracht hast und dass du uns da mit dir genommen hast. Dass du uns aber auch in deine Nachfolge gerufen hast, dass wir auch von dir Jünger dürfen sein. Und Herr Jesus, hilf du mir, hilf du uns allen, dass wir nicht Sachen hinterfragen oder in Frage stellen, die du uns beauftragen. Dass wir dein Wort nennen, so wie es geschrieben ist. Dass wir aber auch dein Wort in unserem Leben umsetzen, dass dein Wort durch unser Leben sichtbar wird für die Menschen, die dein Wort nicht lesen, dass es bei uns sehen können. Dass wir als Lichter sind in einer Welt, die immer dunkler wird. Gib uns du da Gnade. Amen.